Abby ist dann zumal noch in China gelebt. Sie hat kaum Geld gehabt, hat sich durchkämpfen. Sie hat nach einem Ausweg gesucht. Und dieser Mann hat ihr ein für ihre Verhältnisse wahnsinnig gutes Einkommen versprochen. Er wollte, dass sie 10 bis 15 Tage in die Schweiz kommt, um für ihn zu arbeiten, eben als erotische Masseurin. Knapp eine Stunde nach ihrer Ankunft in der Schweiz wartet der erste Kunde. Schon beim ersten Treffen wird klar, es geht um viel mehr als nur erotische Massagen. Es ist schwere Kost. Also von diesem Zeitpunkt an muss sie 8 bis 9 Freier pro Tag bedienen. Ihr bleibt fast nichts anderes übrig, als zu bleiben. Weil, wo soll sie ja her? Und man muss sagen, es ist nicht die Einzige.
Das ist «Menschenhandel im Stadtquartier». Eine Geschichte über internationalen Menschenhandel in der Schweiz, über systematische Ausbeutung, die zumindest unter uns stattfindet und trotzdem meist verborgen bleibt. Das ist die zweite Folge zu diesem Fall. Wenn ihr die erste Folge noch nicht gehört habt, dann empfehle ich euch dort einsteigen und die zuerst zu hören. Das ist «Unter Verdacht», der Schweizer Crime-Podcast vom Tagesanzeiger, Berner Zeitung und Basler Zeitung. Mein Name ist Sarah Spreiter und bei mir im Studio steht Michael Bucher. Er ist Redakteur im Ressort Bern von Bund und Berner Zeitung und hat zu dieser Geschichte recherchiert. Hallo Michael.
Hallo Sarah.
Michael, wo sind wir in der letzten Folge stehen geblieben?
Ja, wir haben die Abby lernen kennen. Das ist nicht ihr echter Name, es ist ihr Arbeitsname. Wir haben sie und alle weiteren Personen anonymisiert. Sie ist aus China in die Schweiz gereist, um hier als erotische Masseurin zu arbeiten, die aber auch sexuelle Dienstleistungen anbietet. Doch ihr Chef, der Herr L., hat ihr den Job etwas anders verkauft, als er ihre Wahrheit ist. Es wird extremer Druck auf sie aufgesetzt. Ihr Chef tut sie akribisch kontrollieren. Sie muss Sexualpraktiken anbieten, was sie eigentlich ablehnt. Es gibt für sie scheinbar keinen Ausweg. Und wir haben erfahren, dass Abby bei weitem nicht alleine ist.
Du hast am Ende der letzten Folge zahlreiche Namen aufgezählt, darunter die Angel, die Emma, die Katie und noch 6 weitere Personen. Wer sind diese 9 Frauen?
Ja, es sind Frauen wie die Abby. Sie sind nicht gleichzeitig wie sie in die Schweiz gereist, aber sie haben alles gleiche durchgemacht wie die Abby. Sie sind im Zeitraum zwischen April 2018 und November 2021 aus China in die Schweiz eingereist. Und sie haben alle unter den ausbeuterischen Arbeitsbedingungen gelitten. Und das bis zu mehrere Wochen lang. Die Namen der Frauen sind auch hier als Arbeitsnehmer. Dann haben wir sie anonymisiert. Sie sind erst in die Schweiz gekommen, mit der Hoffnung, hier gutes Geld zu verdienen und dann irgendwann wieder auf China zurückzukehren. Ihre Gründe waren unterschiedlich, aber alle haben sich eigentlich in einer Notlage befunden. Und sie sind ausgenutzt worden durch ein perfides System.
Du sagst, ein System, das muss man erklären.
Der Herr L. und die Frau Z., das Ehepaar, ist eigentlich immer gleich vorgegangen. Bei all diesen Frauen und mutmaßlich noch bei mehr. Ja, tun wir doch das mal ein bisschen konkreter aufdröseln. Wenn wir das System analysieren wollen, können wir da eigentlich von 5 Schritten reden. Und für das haben wir zusätzlich mit einem Experten geredet.
Mein Name ist Alexander Rott. Ich war über 30 Jahre Leiter von Fremdenpolizei der Stadt Bern und bin jetzt als Experte tätig in diesem Bereich.
Dann schauen wir uns doch die 5 Schritte mal genauer an, Michael, für uns durch.
Ja, das wäre also erstens mal die Auswahl der Opfer. Bei allen angeworbenen Frauen in diesem Fall hat es sich um sogenannte chinesische Wanderarbeiterinnen gehandelt. Zudem sagt Alexander Ott Folgendes.
In den Herkunftsländern sind die Leute vor allem ohne Arbeit. Sie leben in einer grossen Armut und haben keine Perspektive. Und sie sehen vor allem nicht, wie sie aus dieser Situation herauskommen. Und dann tun sie sich natürlich bei jedem Strohhalm, den es geben wird, tun sie sich daran heben.
Aber nicht nur ihre Armut war das Kriterium. Also, das Paar hat eigentlich grundsätzlich nur Frauen ausgewählt, die keinen Aufenthaltstitel in der Schweiz haben und auch die Sprache nicht können. Der Gedanke dahinter ist so ein bisschen, ja, wer illegal in diesem Land ist, die Sprache nicht beherrscht, wo sonst überhaupt keine Kenntnis von diesem Ort hat, der scheut sich natürlich viel mehr, zum Beispiel zur Polizei zu gehen und von diesen Missständen zu berichten. Man kann also sagen, die Auswahl ist äußerst strategisch vorgenommen worden. Und dann kommen wir zu Punkt 2, das wäre dann die Anwerbung. Die ist in der Regel über Plattformen wie WeChat oder mit Inserat auf dubiose chinesischen Plattformen passiert.
Oftmals stellt man fest, dass es eigentlich gar nicht Plattformen sind, wo man das Gefühl hat, das findet man da drinnen, sondern es sind bestehende, wo man dann weiss, wie man muss dort sich einloggen muss, dass man auf die einschlägigen Seiten oder auch Inserat kommt. Es passiert sehr viel im Hintergrund und versteckt. Und vor allem sehr mobil. Also ihr könnt fast Server, wo ihr geht oder wettet gehen, ausfindig machen. Das ist über die ganze Welt verteilt.
Man weiss, der RL hat dutzende Frauen versucht anzuwerben. 10 sind in die Schweiz gekommen.
Darunter auch Debi, oder?
Genau. Und bei 62 weiteren hat er es versucht. Entweder hat der RL die Frauen direkt angeschrieben oder sie haben sich eben auf ein Inserat gemeldet. Vielfach auf Empfehlung von Bekannten. Detaillierte Einsicht in Chats zum Anwerben haben wir nicht, aber in der Anklageschrift gibt es ein paar Auszüge dazu. Und dort sieht man schon, dass die Frauen halt meistens schon für Sexarbeit angeworben wurden. Und sie haben sogar manchmal die Konditionen auch gekannt. Aber ja, gelockt sind sie vor allem worden eben mit sehr hohen Einkommensmöglichkeiten.
Du hast jetzt von diesen 62 weiteren Frauen geredet. Was ist mit denen passiert, wo es eben ein Versuch geblieben ist?
Ja, das ist sehr unterschiedlich. Gewisse haben ihm abgesagt, weil sie mit den Konditionen nicht einverstanden waren. Es gibt das Beispiel, wo eine Frau ihm geschrieben hat, sie will während der Menstruation ein paar Tage Pause machen können. Und darauf hat der Herr L. nur gelacht und hat gemeint, dass sich bei ihm die Frauen nicht ausruhen, weil sie möglichst viel verdienen. Ja, und die Frau hat dann abgesagt, sie können nicht so viel arbeiten, sie sind ja schliesslich keine Maschine, hat sie geschrieben. Mhm. Ja, und anderen hat er eben abgesagt, weil sie Deutsch können oder Englisch. Aber es hat auch andere Gründe gegeben. Also zum Beispiel ist schon bekannt, dass er von allen Frauen Fotos verlangt hat. Und wenn er das Gefühl hatte, eine Frau sei vielleicht ein bisschen korpulent, dann hat es eine Absage gegeben. Außerdem hat man gesehen, dass es ab und zu Zeitspannen gegeben hat, wo er Anfragen zurückgezogen hat, weil er das Gefühl hatte, die Behörde, also die Polizei, hätte Kontrollen verschärft. Also er hatte Angst gehabt, dass er auffliegt. Und generell kann man schon sagen, er hat sich eigentlich sehr gut gerüstet, dass das nicht auffliegt. Also er hat zum Beispiel regelmässig das Handy gewechselt und er hat die Frau auch angewiesen, wenn er mal mit ihnen zur Tür ist rausgekommen, in eine Polizeikontrolle wäre gekommen, dass sie sollen angeben, sie seien seine Freundin.
Der Herr L. hat also explizit nach Frauen gesucht, die gewisse Kriterien erfüllen. Schreibt also die Frauen über Online-Plattformen wie WeChat an und bietet ihnen einen Job an. Wie geht es denn weiter bei diesen 5 Schritten?
Genau, das wäre dann eigentlich der Punkt 3. Und da geht es dann um eine Täuschung. Also er hat diesen Frauen Job angeboten, wo man gutes Geld verdient. Eine Wohnung, einfache Einreise in die Schweiz hat er noch versprochen. Er hat dann gesagt, es brauche gar keine Bewilligung in der Schweiz, was ja aber nicht stimmt. Also kurz, er hat eigentlich Hoffnung gemacht auf ein besseres Leben. Es hat bei diesen Lockungen ein bisschen Unterschiede gegeben zum Teil. Also zum Beispiel bei den monatlichen Einnahmen hat er nicht immer das Gleiche angegeben. Aber im Grunde genommen war es eigentlich immer die gleiche Vorgehensweise gewesen. Und was auch immer gleich war bei all dem, ist die Wohn- bzw. Arbeitssituation der Frauen.
Und das neben die Airbnb-Wohnungen, oder?
Genau, und das wäre dann der Punkt 4. Das ist quasi das Rotationsprinzip bei den Wohnungen, so hat es die Staatsanwaltschaft genannt. Das heisst, die Frauen sind eigentlich nie lange in der gleichen Wohnung geblieben. Also die haben spätestens so alle 2 bis 4 Wochen die müssen wechseln. Und zwar verteilt im ganzen Land. Also Die waren mal zu Bern, mal zu Zürich, mal zu Basel, mal zu Genf. Und eben immer mit in einem städtischen Wohnquartier.
Wir erinnern uns die Ebi, von ihr, wo wir in ihrer ersten Folge geschwätzt haben. Sie sollte für 10 bis 15 Tage in die Schweiz kommen. Also wäre sie sehr wahrscheinlich früher oder später auch mal in einer anderen Stadt gelandet, in einer anderen Wohnung. Das Rotationssystem von diesen Wohnungen, warum machen sie das so?
Ja, also erstens, das ist offenbar wirklich ein gängiges Muster. Die zuständige Staatsanwältin hat dann vor Gericht gesagt, chinesische Prostitution findet selten in Bordell statt, wie man es vielleicht kennt, sondern fast ausschließlich eben in so gemieteten Wohnungen.
Das ist auch eine allgemeine Feststellung, dass es in Privaträumen verlagert, weil wir anonym bleiben wollen. Und die Verlagerung, die findet statt. Und das klassische Bordell, das wir kennen, eben mit roten Lämpchen etc., das ist eigentlich am Verschwinden.
Und das hat zwei Gründe. Also einerseits ist es in Wohnungen, in so Wohnblöcken natürlich viel anonymer.
Wir wollen diskret bleiben. Möglichst völlig diskret, abgeschottet. Und genau wenn ja die Personen, die dort drinnen, ich sage jetzt das explizit, so gefangen gehalten werden, die sollte ja nicht auffallen in dem Sinn. Also somit haben wir auch keine roten Lichtchen, wir haben keine Bildchen an den Briefkästen und so weiter. Also das ist das Ziel, dass das Ganze diskret abläuft. Und dort ist natürlich der Zwang gross, weil wir nehmen den Dokument weg. Also es haben gar keine Chance, überhaupt Kontakt zu bekommen mit der hiesigen Bevölkerung oder mit Nachbarn.
Und zudem, was noch fast wichtiger ist, so bleibt natürlich das illegale Geschäft hinter dieser vermeintlich heilen Fassade von einem Wohnblock viel besser abgeschirmt, zum Beispiel von behördlichen Kontrollen. Und eben in diesen Wohnungen innen haben die Frauen auch unter sehr prekären Arbeitsbedingungen gearbeitet.
Bevor wir weitergehen und noch den fünften Punkt von Ihrem System anschauen, möchte ich hier noch an dieser Stelle etwas klären. Du redest jetzt vom Menschenhandel. Michael, ab wann gilt etwas denn offiziell als Menschenhandel?
Ja, so im Schweizer Recht redet man von Menschenhandel, sobald jemand eine Person anwirbt, vermittelt oder transportiert, um sie auszubeuten, ist der Wortlaut. Und eben, ja, das kann sexuelle Ausbeutung sein, also Zwangsprostitution oder andere sexuelle Handlungen gegen Entgelt. Was es aber auch gibt, ist Ausbeutung von Arbeitskraft. Also das sind dann meistens fast so sklavenähnliche Bedingungen. Das gibt es zum Teil in der Landwirtschaft, aber bekannt ist es so im Baugewerbe oder in Privathaushalten. Und da ist es dann eher so, dass die Leute halt extrem niedrigen Lohn haben und meistens unter massiver Überarbeitung leiden. Dazu gehört aber auch, dass auf die Opfer sehr viel Druck ausgeübt wird, manchmal sogar Gewalt. Dass sie auch getäuscht werden, eben bezüglich was eigentlich ihre Arbeit ist oder ihren Lohn. Und meistens wird eben da auch eine gewisse Hilflosigkeit bei den Opfern ausgenutzt. Und wichtig dabei ist auch noch, dass das Einverständnis vom Opfer eigentlich rechtlich irrelevant ist, weil es eben durch die Täuschung oder den Druck ist zustande gekommen.
Und du hast vorher auch explizit chinesischen Menschenhandel oder chinesische Prostitution erwähnt. Kann man denn chinesischen Menschenhandel von Menschenhandel aus anderen Ländern unterscheiden? Über das haben wir ebenfalls mit dem Alexander Ott, dem ehemaligen Leiter der Stadt Berner Fremdpolizei, geredet.
Andere Herkunftsländer, die sind in einem weniger grossen Abhängigkeitsverhältnis. Weil wenn jetzt jemand da ist aus Bulgarien, Rumänien, die kennen unser System ein bisschen. Nicht alle, aber ein bisschen kennen sie die. Aus diesen fernen Ländern, die Sprache, Riesenproblem, dann wird es noch schwieriger und die Vulnerabilität ist noch grösser.
Michael, lass uns im konkreten Fall weitermachen. Wir haben hier jetzt also 10 Frauen, die das Jobangebot vom Herrn L. angenommen haben, in die Schweiz gereist sind. Warum aber hat er sie genau in die Schweiz geholt? Warum hat er die Schweiz ausgesucht und will, dass sie hier arbeiten und nicht irgendwie in Deutschland, Italien oder sonst wo? Auch das haben wir den Alexander Ott gefragt.
Die Schweiz ist, das was wir wissen, ist relativ begehrt, weil man hier doch eine gewisse Sicherheit hat. Für die, die es organisieren, weil sie natürlich eben, wie gesagt, die stabilen Verhältnisse haben, aber für die Frauen
mehrheitlich Frauen, ist ein Unterschied, ob ich irgendwo in einem südeuropäischen Land anschaffen oder ob ich das eben in der Schweiz kann. Offenbar wird halt unser System hier auch in diesem Sinn genutzt.
Auch für die Frauen, die Sexarbeit leisten, kann also die Schweiz auf den ersten Blick als einen sicheren Arbeitsort wirken. Debbie und die 9 weiteren Frauen sind dann aber vor Ort relativ schnell mit der Realität konfrontiert worden.
Ja, genau, also mit der harten Realität. Das hat bedeutet, sie müssen Sachen machen, die sie nicht wollen. Sie bedeutet auch massiven Druck. Also sie können sich praktisch aus dieser Situation nicht selber befreien. Also, es war noch eindrücklich. Im Gerichtsprozess hat der Gerichtspräsident später gesagt, die Frauen hatten eigentlich keine freie Wahl gehabt, höchstens zwischen Pech und Schwefel. Und das trifft es, glaube ich, ziemlich gut. Und er hat auch gesagt, er behandelte die Frauen wie eine Ware, die dazu da ist, Geld zu verdienen. Und das bringt mich dann noch auf den letzten Punkt von dem Modus operandi von diesem Ehepaar. Und das wäre der 5. Punkt, Druckausübung. Die Frauen hatten quasi eine Rapportpflicht gegenüber dem Ehepaar. Sie mussten die Hälfte von ihren Einnahmen abgeben. Sie mussten Mietkosten abstottern zusätzlich. Sie mussten ständig erreichbar sein. Also das Bärli hatte eigentlich ständig Kontrolle über die Frauen gehabt. Zum Teil, weil sie sogar in der Wohnung selber auch gelebt haben dort. Die Isolation ist auch ein wichtiger Punkt. Also, die Frauen haben die Wohnung praktisch nie verlassen. Also der Herr L. ist für sie sogar einkaufen. Und was dazu kommt, sie haben eben nicht nur dort gewohnt, sondern noch gearbeitet. Und der Herr L. hat Preise, Praktiken bestimmt. Und wenn sie mal eine sexuelle Handlung wollen verweigern wollten, dann hat er weiter Druck auf sie aufgesetzt. Es gibt dann noch ein Beispiel von einer anderen Frau in der Anklageschrift, die mich sehr drastisch dünkt hat. Also dann hat eine Frau sich beim Herrn L. gemeldet, nachdem ein Kunde gegangen ist, und hat gesagt, sie habe bei diesem Kunden gegen ihren Willen Analsex praktizieren müssen. Und dann hat sie misshandelt oder vergewaltigt. Und seine Reaktion war dann, sie soll nicht so tun, bei ihm müssen wir auch die vollständige Arbeit leisten. Und das ist schon ziemlich schockierend. Zudem, wenn man betrachtet, dass eine Stunde später oder so schon der nächste Freier ist am Warten gewesen. Und zum Schluss, was man auch noch sagen muss, zu diesem Zeitpunkt hat in China noch immer ein sehr striktes Corona-Regime geherrscht. Also das Land war fast vollständig abgeriegelt. Wer wollte das Land zurückfliegen, hat zum Teil schon fast astronomische Summen für ein Flugticket zahlen und hat dann wochenlang in einer strengen Isolation verbringen. Das hat natürlich viel zusätzlich abgeschreckt.
Also für die Frauen ist die Situation ziemlich aussichtslos.
Ja, sehr belastende Situation. Also ich glaube, wir können uns das schlicht nicht vorstellen.
Und genau darum möchte ich das noch mit einer Expertin anschauen. Und zwar mit der Mai Bailey, unserer forensischen Psychologin. Hallo Mai.
Hi Sarah.
Mai, hast du auch schon mit Opfern von Menschenhandel zu tun gehabt?
Nein, nicht direkt. Ich arbeite ja vor allem mit Tätern zusammen oder im Rahmen der Täterarbeit. Und dabei ist es aber immer wieder auch menschlich erschütternd, wie kalt und abbrieht so ein strukturiertes Machtsystem auch etabliert wird. Ich muss ja sagen, oder wenn man sich das nochmal so vorstellt, muss man ja zuerst in der Lage sein, überhaupt oder Menschen so auch zu entmenschlichen, also sie nicht mehr auch als Person mit Geschichte und Würde zu sehen, sondern so eher wie auch als Mittel zum Ziel und Zweck. Und dann musst du ja gleichzeitig auch bereit sein, ganz konkret Lebenslagen systematisch auszunutzen. Also Lebenslagen wie Armut, Schulden, kranke Angehörige und dann der Wunsch, eigentlich auch dieser Familie endlich helfen zu können. Und psychologisch bedeutet das ja dann auch, dass man sich für Instrumentalisierung und Entmenschlichung entscheidet und wie die Verantwortung auch so von sich wegschiebt. Und die Grenze so langsam auch dorthin verschiebt, oder von der Lüge zu der Drohung zu der Gewalt. Also das musst du dich ja dafür entscheiden, immer wieder.
Als Täterin und Täter.
Genau. Und auf der gewaltbetroffenen Seite sehen wir dann Menschen, die ja genau in dem Moment angesprochen werden, wo ihr Leben eh schon brüchig ist oder wo eh schon krisenhaft ist. Also nach einer Kündigung, nach einer Trennung mit Schulden, eben kranken Eltern und Kinder und so weiter, oder? Also Menschen, die eigentlich ganz konkrete Lösungen für ihre Probleme suchen und ihre Lage eigentlich verbessern wollen. Und genau dort setzt ihr dann auch das System an.
Mhm. Gibt es denn etwas, wo die Opfer, die Betroffenen irgendwie eint? Gibt es da Gemeinsamkeiten?
Also was die Betroffenen eint, ist nicht ein bestimmtes Persönlichkeitsprofil in dem Sinn, sondern eher so der systematische Verlust von Handlungsfähigkeit. Also so das Gefühl, oder ich kann mein Leben selber gestalten und selber in die Hand nehmen. Und das hat es eine grosse Studie gegeben mit 158 Betroffenen. Und die haben 6 Punkte rausgeschafft, wo die Frauen dann auch daran hindern, überhaupt aus solchen Systemen rauszukommen. Also das eine ist Gewalt, sozusagen Gehorsam erzwingen und Widerstand zu brechen. Das zweite wären Drohungen gegen Angehörige, eben zum Beispiel, ich weiss, wo deine Familie wohnt, oder Bilder vom Familie- oder Elternhaus. Das dritte wäre Isolation, also den Kontakt in die Aussenwelt zu verbieten oder die Person nie allein zu lassen. Kontrolle über Dokumente und Geld wäre der vierte Punkt. Der fünfte Punkt, physisch einzuschränken, also sozusagen zum Beispiel Türen abschließen oder so. Und das sechste ist auch irgendwo eine emotionale Bindung an die Täter. Und das Entscheidende daran ist, dass die Faktoren nicht einzeln wirken, sondern die verschränken sich. Und das erzeugt dann so einen Zustand von einer inneren Gefangenschaft.
Das ist ja etwas, was wir in dem Fall, wo wir hier darüber reden, gut beobachten können. Es wird enorm Druck aufgebaut. In dem Fall vom Herr L. und der Frau Z. Die Frauen, die in der Schweiz gelockt werden, die können die Sprache nicht, kennen den Ort nicht und werden eben auch in dieser Wohnung isoliert. Was macht so etwas mit einem als Mensch?
Also die Faktoren können zu so einem Symptom führen oder zu so einer Art erlernter Hilflosigkeit führen. Also dass du wirklich das Gefühl hast, du kannst gar keinen Einfluss mehr nehmen, nichts mehr verändern, alles bleibt so, wie es ist. Und das heisst am Schluss vom Tag, dass du dann einfach nur noch funktionierst und irgendwie versuchst zu überleben. Wenn jemand weder weiss, wo noch ist, noch wie Hilfe aussieht, noch wenn man überhaupt vertrauen darf, dann verschwindet ja irgendwo auch die Zukunft. Und dann werden Entscheidungen auch nicht mehr nach dem Sinn getroffen, sondern nur noch nach dem Kriterium, hey, wie schaffe ich es heute über den Tag? Wie schaffe ich es zu überleben?
Es fehlt also an längerfristigen Perspektiven. Gibt es trotzdem irgendeinen Ausweg, den man finden kann aus dem heraus?
Ja, unbedingt. Wobei der dann schwierig ist. Der Ausstieg erfolgt entweder aktiv, ausgelöst durch vielleicht extreme oder besonders demütigende Gewalt, eine Schwangerschaft oder auch eine unerwartete Gelegenheit, oder passiv dann durch zum Beispiel die Inhaftierung des Täters. Oft ist es leider so, dass sich nicht auf die Polizei oder auf offizielle Stellen verlassen wird, sondern auf informelle Netzwerke oder wie Familienbekannte, manchmal sogar völlig Fremde. Und was dort halt auch mit dem Problem ist, ist, dass ja auch aufgrund der sprachlichen Einschränkungen, dass man gar nicht weiss, vielleicht, dass es Fachstellen gibt oder Orte, wo man sich hinwenden kann. Ich glaube, wichtig ist einfach am Schluss, dass jemand erreichbar ist. Und in der Schweiz gibt es zum Glück so spezialisierte Fachstellen. Also einerseits zum Beispiel die Fachstelle Frauenhandel und Frauen Migration oder dann auch die Plattform Tret, wo den Menschen anonym und auch unverbindlich helfen und wo man sich hinwenden kann.
Die Hilfestellen und Kontaktstellen, die verlinken wir natürlich auch gerne in unseren Shownotes. Michael, das Ganze hat ja eben hauptsächlich in Wohnungen zumindest in Schweizer Städten stattgefunden. Hat da niemand irgendetwas geahnt oder ist das niemandem aufgefallen in der Nachbarschaft?
Ja, das habe ich mich natürlich auch immer gefragt, aber ich kann es schlicht nicht mit Sicherheit sagen. Was man weiss, das Geschäft ist offenbar während rund 3,5 Jahren mehr redlich ungestört gelaufen. Oder es hat zumindest keine Verdachtsmeldungen bei der Polizei gegeben. Das Ehepaar hat halt ein ziemlich ausklügeltes System entwickelt. Also eben, die Wohnungen haben sie nur für kurze Zeit gemietet gehabt. Und ja, es ist halt schon so, dass da die Nachbarn vielleicht das nicht gemerkt haben, weil halt nicht über Monate oder Jahre da fremde Männer in uns sind gegangen. Und zudem ist es auch so, dass, sagen Experten immer, Prostitution ist ein höchst diskretes Geschäft. Also es ist nicht so, wie wir das vielleicht manchmal das Gefühl haben, dass da spät abends die Freier kommen, sondern die gehen meistens tagsüber oder über den Mittag, wenn es weniger auffällt. Und was mich bei dieser Geschichte zudem noch erstaunt hat, Die Frau von diesem Zuhälterpärchen, also Frau Z, war selber einmal ein Opfer von Menschenhändler. Im Gerichtsprozess hat man das erfahren. Und sie musste sich dort in Zürich prostituieren und ist dann im 2017 aufgeflogen. Und in Zürich hat sie dann eben später auch ihren Mann lernen können. Mit dem, was sie dann eben auch das Business hat aufgezogen, aber diesmal eben als Täterin.
Das finde ich schon auch noch recht interessant und irgendwie auch ein bisschen erschreckend. Und darum möchte ich das mit einer Expertin anschauen, mit der Mai Bailey. Mai, die Frau Z, sie wird eigentlich vom Opfer zur Täterin. Kannst du uns sagen, passiert das häufig?
Das ist eine gute Frage, weil es stimmt, oder? Wenn wir über Menschenhandel reden, dann denken viele zuerst an männliche Täter und weibliche Opfer. Mhm. Also Männer handeln, Frauen werden gehandelt, blöd gesagt. Und die Sachlage ist wie kompliziert. Die UNO hat in ihrem Bericht festgehalten aus dem Jahr 2024, dass Frauen und Mädchen weltweit rund 61% der erfassten Opfer ausmachen. Vor allem denen auch bei sexueller Ausbeutung. Gleichzeitig sind sie aber auch als Täterinnen relevant. Rund 28% der verurteilten Menschenhändler sind Frauen. Eine grosse holländische Aktenanalyse hat dazu dann auch gezeigt, dass die Frauen eben nicht nur Nebenrollen übernehmen, sondern sie rekrutieren, sie treiben Geld ein, sie kontrollieren und behalten Pässe auch ein. Häufig gemeinsam dann auch mit männlichen Partnern, zu denen sie dann auch oft in so einer engen und manchmal auch romantischen Beziehung stehen. Das heisst kurz zusammengefasst, Frauen im Menschenhandel sind weder nur Opfer oder einfach Täterinnen, sondern sie bewegen sich halt auch in sehr unterschiedlichen, teils sich auch überlappenden Rollen innerhalb des gleichen Systems.
Das ist genau auch in dem Fall so. Die Frau Z und der Herr L sind in einer romantischen Beziehung. Gibt es denn irgendeinen Grund für das?
Ja, ein Grund dafür ist sicher, dass Frauen leichter auch an andere Frauen ankommen, wird auch schneller denen ihr Vertrauen gewinnen und dann halt häufig selber eben in so Abhängigkeits- und Beziehungssituationen stecken.
Aber wie kann denn so etwas passieren?
Wenn Frauen im Menschenhandel selber zu Täterinnen werden, folgt das oft nicht in einem einzelnen Moment, sondern es ist ein ganzer Prozess. Viele stammen selber ja auch aus stark belasteten Lebenslagen, oder sei es Armut, wenig Bildung, instabile Familie, Krankheit. Und dann werden sie ja auch über, über eine Vertrauensperson in das System hineingezogen. Und sobald sie ausgebeutet werden, kommen sie selber ja auch irgendwo wie in so einen Zustand, wo das Überleben im Vordergrund steht. Und in dieser Phase werden einige dann damals gezwungen, neue Frauen zu rekrutieren, also teils dann auch so unter direkter Überwachung. Und der Wendepunkt ist dann häufig der Wunsch, auch der eigenen Opferrolle zu entkommen. Täterin zu werden, erscheint dann oft auch als Möglichkeit, die sexuelle Ausbeutung zu vermeiden und auch wieder Kontrolle zurückzubekommen. In bestimmten Regionen ist es auch so, dass Frauen auch in leitende Rollen aufsteigen, sogenannte Madams. Aber grundsätzlich ist der Übergang vom Opfer zur Täterin selten wirklich eine freie Entscheidung. Es ist meist so ein Teil aus einem Überlebensprozess in einem sehr ausbeuterischen System, wo es schlussendlich um Zwang, Bindung und begrenzte Alternativen geht.
Danke vielmals, Mai, für die Einordnungen.
Danke dir.
Michael, im November 2021 ist Abby in die Schweiz gereist. Die 10. Frau, wo eben dem System vom Herr L und der Frau Z zum Opfer gefallen ist. Ein System, das fast 3 Jahre lang nicht aufgefallen ist.
Genau, ja. Wir sind jetzt am 30. November 2021. Also die Abby ist vor 4 Tagen angereist. Sie ist jetzt immer noch in ihrer Wohnung. Der Herr L, ihr Zuhälter, ist ebenfalls da. Und es läutet an die Tür.
Wahrscheinlich der nächste Freier.
Kann sein, der nächste Freier, wo sie nicht wird verstehen und wo sie muss Sachen machen, wo der Herr L versprochen hat, aber was sie nicht will machen. Aber in diesem Fall ist es eben kein Freier.
Das war die 2. Folge vom Fall Menschenhandel im Stadtquartier. Und so geht es in der nächsten Folge weiter.
Also selbst die Staatsanwältin hat vor Gericht gesagt, das habe sie noch nie erlebt.
Wir fragen uns, wer steht an dem 30. November vor der Wohnungstür von Abby?
Sie tut Abby am 4. Tag, wo sie dort in dieser Wohnung ist, erlösen, muss man sagen.
Wie geht es weiter für die 10 Frauen?
Sie wollten einfach wieder heim.
Und wie lange könnten Herr L. und Frau Z. ihr System noch aufrechterhalten?
Ja, also der Herr L. bestreitet eigentlich das meiste von den Vorwürfen. Und das hat er auch bis zum Schluss vor Gericht gemacht.
Wenn ihr jetzt schon weiterhören möchtet, dann könnt ihr das mit einem Abo von einem Tamedia-Titel. Weitere Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Das ist «Unter Verdacht», der Schweizer Crime-Podcast vom Tagesanzeiger, Berner Zeitung und Basler Zeitung. Habt ihr Feedback zu dieser Erfolg oder Fragen zu dem Fall, dann schreibt uns doch gerne ein Mail an podcasts@tamedia.ch. Den Fall erzählt hat Michael Bucher, Skript Jackie Wechsler und Sarah Spreiter, Schnitt und Produktion Jackie Wechsler, eingeordnet hat die forensische Psychologin Mai Bailey. Mein Name ist Sarah Spreiter, bis bald, ciao.